Wir melden uns heute mal nicht aus unserem Studio, sondern aus dem Haus der Republik in Weimar, wo wir kurz vor der Wahl nochmal die Möglichkeit bekommen haben, mit dem SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil ein Interview zu führen. Hallo Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Sie haben hier gleich noch eine Wahlkampfveranstaltung, haben sich vorher für uns nochmal Zeit genommen. Freuen wir uns sehr drüber und fragen uns, reden wir hier in Anführungszeichen nur mit dem Bundesparteichef oder mit dem nächsten Vizekanzler?
Das ist ja despektierlich gegenüber dem Amt des SPD-Vorsitzenden.
So war das nicht gemeint.
Das habe ich auch nicht verstanden, aber ich bin schon sehr, sehr gerne SPD-Vorsitzender und das ist eine große Ehre, diese älteste demokratische Partei Europas zu führen und auch in diesen Tagen vertreten zu dürfen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt heute hier 5 Tage vor der Wahl und tue alles dafür, dass wir den Bundeskanzler weiterstellen und darum geht es für die SPD.
Deswegen, wir haben uns im Vorgespräch schon kurz gesagt, wir haben uns überlegt, wir wollen so ein bisschen über den Zustand der SPD sprechen. Die Umfragewerte sind bisher nicht so rosig. Und darüber, was vielleicht nach dem 23. Februar passieren könnte, was Sie für möglich halten.
Also, angenommen, es bleibt dabei. Die SPD steht bei Umfragen gerade so bei 15%. Wenn es dabei bleiben würde und die SPD würde die Wahl mit 15% tatsächlich auch abschneiden, dann wäre das ein historischer Tiefwert für die SPD. Wie würde es dann mit der Partei weitergehen?
Na, wir merken erstmal, dass, also natürlich müssen wir nicht drum herum reden, dass die Umfrageergebnisse gerade überhaupt nicht so sind, wie ich es gern hätte. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ich als niedersächsischer Sozialdemokrat kenne ich ganz andere Ergebnisse und will auch dafür kämpfen, dass das so bleibt. Und wir sehen gerade, das merke ich auch auf meinen Veranstaltungen, da sind 40% der Leute sind noch unentschieden, was sie machen bei der Bundestagswahl, wo sie ihr Kreuz machen. Und dafür bin ich unterwegs, 5 Tage noch und glaube auch, dass viele sich auf den letzten Metern erst entscheiden werden. Und darüber rede ich gerade. Das ist das, wofür ich unterwegs bin, um eine starke Sozialdemokratie zu erreichen. Ich weiß, wie schwierig das ist und ich bin Realist genug, aber ich glaube, dass schon noch mehr drin ist, als in den Umfragen gerade da ist. Und dann muss man nach der Wahl gucken, wie ist das Ergebnis, was geben die Wählerinnen und Wähler uns mit als Auftrag, was muss politisch anders werden, wie stellt man sich auf. Aber diese Debatten führe ich dann ab dem 23. Februar 18.01 Uhr.
Also bereiten Sie sich auch gar nicht persönlich irgendwie auf, sagen wir, das Wahlergebnis vor, dass Sie auch überlegen, je nachdem, wie das Wahlergebnis ausgeht, wie es dann für Sie persönlich weitergehen würde?
Natürlich denkt man auch über diese Fragen nach. Und das ist ja eine verdammt hohe Verantwortung. Ich meine, das Land ist gerade in einer Situation, wo wahnsinnig viel passiert, wo wir den Krieg in der Ukraine haben. An dem Tag, wo wir jetzt heute zusammensitzen, sitzen die Amerikaner und die Delegation aus Russland in Saudi-Arabien zusammen und verhandeln über die Frage, was da in der Ukraine passieren könnte, malen sich unterschiedliche Szenarien aus. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehabt, die auch eine wahnsinnige Implikation für Deutschland und Europa hat. Und wir haben natürlich auch die innenpolitischen Herausforderungen, die da sind. Und da geht es natürlich um die Frage, wie geht es weiter in diesem Land? Welche Verantwortung trägt die SPD? Welche Rolle spiele ich auch dabei? Das sind alles Fragen, die einen beschäftigen. Aber wissen Sie, als großer Fußballfan sage ich auch, du hörst nicht irgendwie in der 85. Minute auf, dich aufs Spiel zu konzentrieren. Und selbst wenn du 2-0 hinten liegst, dann weiß man, dass man in den letzten Metern noch ordentlich Tore schießen kann und auch gewinnen kann. Und allein schon deswegen ist für mich immer völlig klar, du konzentrierst dich bis zur Schließung der Wahllokale auf den Wahlkampf. Das andere taucht immer mal wieder im Kopf auf. Da muss man vorbereitet sein. Aber das ist gerade überhaupt nicht mein Schwerpunkt.
Es ist natürlich auch noch, klar, deutlich zu früh, um irgendwo in die Analyse zu gehen. Dafür haben Sie gesagt, das ist die 85. Minute, wie man auch immer diesen Zeitpunkt jetzt formulieren mag. Trotzdem sind die Umfragen ja da und dann muss man ja irgendwie in die Analyse gehen und fragen, fehlt uns vielleicht auch mit Hinblick auf die Umfragewerte der Linken, die jetzt bei 9% heute bei YouGov stehen, vielleicht so dieses eine klare Thema, das am Ende für die Wähler mit der SPD nach Hause geht?
Wir haben im Programm schon Themen auch besetzt, die ich für sehr relevant halte. Sehr relevant, will ich sagen, auch weil es einfach die Menschen in diesem Land umtreibt, die Sicherheit von Arbeitsplätzen, die Frage, ob Deutschland ein starkes Industrieland bleibt, ob wir wirtschaftliches Wachstum erreichen. Ich habe selbst sehr viel Wert darauf gelegt, dass die arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt rücken im Programm und dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass mehr Geld für die im Geldbeutel landet. Also wer fleißig ist und sich anstrengt, soll auch mehr Geld überhaben. Das sind alles Sachen, die spielen eine Rolle. Aber manchmal muss man natürlich sagen, dann gibt es die Anschläge, dann gibt es die furchtbaren Dinge, die in Aschaffenburg oder in München passiert sind. Das überlagert dann auch die politische Diskussion, das überlagert auch die Duelle. Dann hast du die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dann hast du die Verhandlungen in Saudi-Arabien und das kannst du alles nicht planen oder beeinflussen. Und ich sehe natürlich auch, dass die Linke gerade einen Zulauf hat, was sicherlich damit zu tun hat, dass auch bei den Grünen gerade viele abwandern und sagen, sie sind nicht mit dem Kurs von Robert Habeck einverstanden. Also das fordert uns alles heraus, aber es ist erstmal so, dass ich ja definieren muss, was halte ich für die richtigen Themen und wie besetzt man die. Und da habe ich die SPD schon auf einen Kurs gebracht, den ich auch richtig fürs Land halte.
Das ist ja die spannende Frage, dass die Themen in dem Programm stehen und dass die auch bespielt werden. Das wollte ich gar nicht bestreiten oder in Frage stellen.
Na, es geht schon um die Frage, welche Themen haben gerade eine Konjunktur. Ne?
Welche Themen, genau. So. Und da fragt man sich bei der SPD, wo steht die Partei? Gerade im Punkt um Migration, wenn Sie es ansprechen, und wir Sätze von Frau Faeser hören, ja, in Sachen Migration sind wir mit der CDU gar nicht so weit auseinander. Und vorher hat man sich im Bundestag mit Händen und Füßen gegen die Pläne von der CDU gewehrt und da fragen sich, glaube ich, die Wähler, wie das zusammenpasst.
Na, mit Händen und Füßen gewehrt würde ich widersprechen. Also ich habe ja selbst im Plenum des Deutschen Bundestages, also als ich da noch geredet habe, angeboten und das auch sehr ernst gemeint und da ja auch mein politisches Gewicht für in die Waagschale geworfen, wir kriegen eine gemeinsame Lösung hin. Das war meine Zusage, wir kriegen eine gemeinsame Lösung hin. Haben wir übrigens immer. Wir haben immer auch mit den Ministerpräsidenten in der Runde des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten einen großen Konsens erzielt, als es zum Beispiel um Migrationsfragen auch ging oder Sicherheitsfragen ging. Und das hätten wir jetzt auch wieder geschafft. Es gab einige Punkte, die auch nicht unerheblich sind, die wir am Unionsantrag zur Migrationssteuerung nicht mittragen konnten. Aber wenn alle bereit gewesen wären, da einen Schritt aufeinander zuzugehen, hätten wir sogar ein großes Paket hingekriegt. Das war das Angebot und ich sage Ihnen auch sehr klar, die SPD muss da immer hinterher sein. Die muss immer klar sein. Das Thema bewegt die Leute und da kannst du nicht sagen, nö, wir kümmern uns nicht um die Sicherheitsfragen oder wir kümmern uns nicht darum, dass Migration geordnet und gesteuert wird. Ich möchte das nur ohne Ressentiments tun. Ich möchte das tun, indem ich nicht auf dem Rücken von Menschen mit Migrationsgeschichte Politik mache. Das ist mir ganz wichtig, aber die Probleme und Herausforderungen, die da sind, die müssen angegangen werden und geklärt werden. Da haben wir in den letzten 3 Jahren doch eine ganze Ecke was geschafft. Das sieht man auch an den Zahlen. Die Asylgesuche gehen runter, die Zahl der Abschiebungen geht deutlich hoch. Das ist ein Erfolg auch der Bundesregierung. Aber ich würde mich nie zurücklehnen und sagen, da muss noch mehr passieren.
Was wäre denn ein Kompromiss aus Ihrer Sicht gewesen jetzt in diesem ganzen Konglomerat an Themen, was die CDU angesprochen hat? Oder war es wirklich einfach die Kommunikation von Friedrich Merz, der von vornherein gesagt hat, wir machen das so Ende, was quasi die SPD daran gehindert hat, wirklich in die Verhandlungen zu gehen?
Ja, also muss man, natürlich war die Kommunikation von Friedrich Merz überhaupt nicht sinnvoll. Also ich meine, so funktioniert auch Politik nicht, zu sagen, hier ist mein Weg, so mache ich das zu 100% und wer was anderes will, der hat Pech gehabt. Also die Kompromisssuche gehört in der Demokratie schon dazu. Sondern jetzt muss man ein bisschen abschichten. Das eine ist ja das, was am Ende auch der Vorschlag war von Merz, die Grenzen faktisch zuzumachen. Das funktioniert nicht. Also da sagt die Bundespolizei, das funktioniert nicht. Da sagen auch die klugen Juristen, das funktioniert nicht. Das wäre innerhalb kürzester Zeit wieder einkassiert worden. Aber so wie Merz das vorgebracht hat, war es ja kein Gesetzentwurf, sondern es war ein Entschließungsantrag, der hätte eine symbolische Wirkung gehabt, aber keine wirkliche.
Genau, deswegen wäre es vielleicht umso wichtiger gewesen, beim Gesetzentwurf nochmal offener zu sein. Man hat ja stundenlang noch zusammengesessen an dem Tag.
Beim Gesetzentwurf haben wir morgens noch 4 Stunden noch verhandelt und da will ich Ihnen nur 2 Punkte nennen. Das eine ist, dass die Union die dauerhafte Aussetzung des Familiennachzugs wollte und alle Experten auch bei der Anhörung im Innenausschuss gesagt haben, dauerhaft könnt ihr das nicht beschließen, man kann das immer für einen Zeitraum beschließen und das hätten wir auch gemacht.
Ist ja, glaube ich, dann auch nochmal beschlossen worden, jetzt dann in der letzten Woche oder in der
vorletzten? Das hätten wir gemacht und da hätte man eine Lösung gefunden, das sage ich ja auch. Und das Zweite ist, da geht es ganz kompliziert um die Frage Zuständigkeiten Bund, Land, bei den ganzen Rechten auch der Polizei und der Ermittlungsbehörden. Auch da hätten wir mit ein wenig Veränderung die Lösung gefunden. Und deswegen nochmal, war mein Angebot ja nicht das Gesetz, so wie es hier liegt, zu 100%. Zurücküberweisung in den Innenausschuss. Bei 85% sind wir uns einig, den Rest kriegen wir auch noch hin. Und wir hätten gerne noch als SPD die europäische Asylrechtsreform mit oben drauf gelegt. Also das, was unter GEAS bekannt wurde. Und dann wäre das Paket sogar noch größer gewesen.
Aber hätte das die GEAS-Reform nicht Syrer und Afghanen ausgeschlossen von dem Ganzen?
Nein.
Weil das wird ja immer mal wieder gesagt, auch in Talkshows, wo sich die Frage stellt, ist GEAS wirklich dieser Gamechanger? Ist er das?
Es ist allein schon deswegen Gamechanger, weil wir erstens künftig dann die die Verfahren für Menschen mit einem geringen Schutzstatus an den europäischen Außengrenzen machen. Also die kommen gar nicht mehr nach Europa und erst recht nicht nach Deutschland rein. Also das wäre sehr sinnvoll, damit viel weniger Menschen hierher kommen. Und das Zweite ist, dass wir auch in dieser GEAS-Reform drin haben, dass es endlich eine europäische Solidarität gibt und dass die Länder hart sanktioniert werden, die sich der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern. Also sind zwei Beispiele dafür, warum es sehr sinnvoll gewesen wäre, dass wir jetzt schon ein klares Bekenntnis im Deutschen Bundestag auch zu der europäischen Asylrechtsreform haben. Und das hätten, aber wissen Sie, ich glaube, am Ende ist das Tragische daran, und das merkt man ja bei unserem Gespräch gerade, das ist so detailliert, das ist so tief im Fachlichen drin, dass doch draußen kaum noch jemand verstanden hat, warum die da eigentlich streiten. Und deswegen gilt das, was ich gerade gesagt habe, und da bin ich fest von überzeugt, wir hätten mit Union, FDP, Grünen und Sozialdemokraten hätten wir eine gemeinsame Lösung hinbekommen. Dafür habe ich geworben, das war das, was wir wollten, aber unsere ausgestreckte Hand ist leider weggeschlagen worden.
Deswegen lassen Sie uns mit dem Thema Kompromisse weitermachen. Ich wollte gar nicht so tief in die Migrationsthematik einsteigen. Haben Sie eigentlich im Blick, dass die Umfragewerte derzeit ungefähr das Landtagswahlergebnis von Hessen 2023 widerspiegeln, zumindest bei den zweistelligen Parteien?
Ich gebe zu, dass ich die
ist es ungefähr.
Die Landtagswahlergebnisse aus Hessen nicht auswendig gelernt
habe. Da war die
aber
CDU noch
ein paar, dass das so ist.
Das ist tatsächlich so. Ich frage das deshalb, weil am Ende ist da ja eine GroKo bei rausgekommen, nach Jahren von Schwarz-Grün, weil, so sehen das nicht wenige, die Union gar nicht anders konnte, weil die SPD wohl ein CDU-Parteiprogramm mehr oder weniger als Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Passiert das jetzt wieder?
Also erstmal führen wir keine Koalitionsverhandlungen gerade und dann will ich sehr klar sagen, sind wir in einer Phase, wo die SPD ja sehr klare Vorstellungen hat, auch was sie in diesem Land verändern will. Also 15 Euro Mindestlohn, stabile Renten, die Frage von sicheren Arbeitsplätzen in der Industrie und auch darüber hinaus und zum Beispiel auch die Verlängerung der Mietpreisbremse. Also das sind alles Dinge, die gibt es nur mit einer starken Sozialdemokratie. Und als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, da stand das alles nicht im Programm der Union drin. Also ich meine, Friedrich Merz hat jetzt sein 100-Tage-Programm vorgelegt, die Rentengarantie. Also das, was Millionen Rentnerinnen und Rentnern auch garantiert, dass sie eine vernünftige Rente haben. Diese Rentengarantie, das Rentenniveau, läuft zum 1.7.2025 aus. Es läuft aus, damit knallt das Rentenniveau runter und die Union hat dazu nichts in ihrem 100-Tage-Programm. Also das ist ganz sicherlich nichts, was die Union fordert und da gibt es eine klare Unterscheidbarkeit auch zur SPD und zu dem, was wir fordern.
Wäre ja dann eine gute Ergänzung.
Sie haben gerade davon geredet, dass man in Hessen das Unionsprogramm übernommen hätte, was ich übrigens auch arg bezweifle, dass das da so gewesen ist.
Naja, Rückführungszentren drin zum Beispiel.
Ich kann nur sagen,
dass bei der SPD zuordnen.
Ich kann nur sagen, dass wir sehr klar sind, dass wir unsere Schwerpunkte haben und die wollen wir auch durchsetzen.
Wir müssen den Blick auch kurz mal nochmal nach vorne richten. Koalition ist ja trotzdem auch ein Thema, was die Wähler und Wählerinnen natürlich auch beschäftigt. In der Vergangenheit waren sie eher so ein bisschen kritisch gegenüber der GroKo, einer möglichen GroKo. Gilt das auch weiterhin noch so?
Ja, ich bin vor allem sehr kritisch, was Friedrich Merz angeht. Also ich finde, der hat die Gräben deutlich vertieft, auch zu anderen demokratischen Parteien. Seine Aktion mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, hat wahnsinnig viel politische Kultur kaputt gemacht. Bisher war es immer Konsens, dass wir unter den demokratischen Parteien zusammenarbeiten, egal ob Opposition oder Regierung. Wir haben das auch an verschiedenen Stellen in dieser Legislatur gezeigt. Ich werfe nur mal das Stichwort 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr rein oder auch die Frage Stärkung des Bundesverfassungsgerichtes gegen die Feinde der Demokratie. Also wo es überall gelungen ist, auch einen Konsens über die Grenzen oder die reine Anzahl der Regierungsparteien zu haben. Und das ist schon eine Stärke auch der parlamentarischen Demokratie und unseres Systems, dass wir nicht so verfeindet sind wie in anderen Ländern. Und da hat Merz aber viel Chaos angerichtet und viel Vertrauen kaputt gemacht. Aber wissen Sie, ich habe jetzt gerade auf einer Veranstaltung, was für mich als Norddeutscher sehr spannend war, ich habe den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen bekommen, also eine große Karnevalsveranstaltung in Aachen. Und der Laudator war Daniel Günther, also ein CDU-Ministerpräsident. Ich habe sehr gute Kontakte in die Union. Das ist auch richtig so, dass man die hat. Aber Friedrich Merz hat es schwieriger gemacht. Das muss man einfach sagen. Und egal in welcher Form, aber in der Zusammenarbeit mit der Union und der SPD hat er es schwieriger gemacht.
Wäre dann eine Minderheitsregierung denkbar?
denkbar ist alles. Also ich meine, das ist, aber die Wählerinnen und Wähler werden uns am 23. Februar ein Ergebnis geben und mit diesem Ergebnis werden wir arbeiten müssen. Es gab in Deutschland noch nie Minderheitenregierung außer dem, was wir gerade haben, aber das ist ja auch eher sozusagen aus dem Zustand, als sich das ergeben, dass die FDP die Regierung verlassen musste beziehungsweise verlassen wollte. Ich glaube generell, und das ist meine tiefe Überzeugung, ist, dass Deutschland eine stabile Regierung braucht, dass Deutschland stabile Verhältnisse braucht. Wir sind das wichtigste, größte Land in Europa. Es kommt sehr viel auf uns an. Europa muss eine Antwort auf J.D. Vance und auf Donald Trump formulieren. Wir brauchen ein starkes Europa. Wir müssen die nächsten Schritte gehen. Und dann zu sagen, du hast jetzt in Deutschland ähnlich wie in Frankreich oder in Italien so wackelige Verhältnisse, das wäre nicht gut für unser Land. Also deswegen habe ich vom Grundprinzip her die feste Überzeugung, wir brauchen eine stabile Regierung. Aber wir müssen gucken, was stabile Regierung heißt, mit einer klaren Mehrheit auch, natürlich. Aber wir müssen gucken, was die Wählerinnen und Wähler uns als Auftrag mitgeben.
Jetzt haben Sie es vorhin auch schon mal gesagt, Sie hätten die SPD in eine ganz gute Richtung geschoben, auch was das Wahlprogramm angeht. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, was sollen die Themen, oder anders gefragt, wie soll das Profil der SPD im Detail irgendwie in Zukunft aussehen und nachgeschärft werden? Viele sagen, während der Ampel wäre die SPD irgendwie nach rechts gerutscht, andere sagen zu weit links. Wie würden Sie das Profil der SPD für die Zukunft entwerfen und beschreiben wollen?
Für mich ist ganz wichtig, dass die SPD das klare Bekenntnis hat für die hart arbeitenden Menschen. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, dass der Eindruck entstand, man würde sich zum Beispiel zu sehr ums Bürgergeld kümmern und zu wenig um die, die in Lohn und Brot sind, in Arbeit sind. Ich bin immer dafür, dass wir einen starken, funktionierenden Sozialstaat haben. Den muss es auch geben, aber die eigentliche DNA der Sozialdemokratie ist, dass wir uns um Menschen kümmern, die hart arbeiten. So, und das Zweite, das unmittelbar damit zusammenhängt, die Industriearbeitsplätze in diesem Land zu sichern. So, wir sind die Partei, die dafür sorgt, dass Industrie eine gute Zukunft hat und dass Industriearbeitsplätze gesichert werden. Und da droht ja viel Ungemach, wenn man sich anguckt, wie die Amerikaner, wie China, wie Indien, wie die alle in Frage stellen oder nicht in Frage stellen, wie sie versuchen, die Industriearbeitsplätze auch wegzuziehen aus Deutschland und manche das so sehr einfach auch preisgeben wollen. Und das Dritte, was mich dann schon umtreibt, und ich glaube, da müssen wir vorankommen, ist die Frage, wie adressieren wir eigentlich Zukunftsfragen? Also wie kommen wir davon, dass in den USA gerade 500 Milliarden investiert werden in künstliche Intelligenz. 500 Milliarden. Und so Leute wie Elon Musk auf einmal die Zukunft der KI bestimmen wollen und wir in Europa irgendwie sitzen und uns zurücklehnen und sagen, hier muss nichts passieren, ist ein riesiges Problem.
Okay, wir haben gerade das Zeichen bekommen, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Ich würde gerne noch kurz nochmal auf Außenpolitik zu sprechen kommen. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie das, was da heute in Riad passiert ist?
Naja, also ich sag's mal so, ich glaube, jeder wünscht sich, dass es zu Frieden kommt und dass dieser Krieg aufhört. Aber die Sorge, dass dort zwei Großmächte einen Deal zulasten der angegriffenen Ukrainerinnen und Ukrainer machen, das ist schon sehr groß. Und deswegen ist die Forderung, die der Bundeskanzler aufgestellt hat und die ja gestern auch in Paris nochmal auf dem Sondergipfel erhoben wurde, dass man sagt, es darf nicht sein, dass die Ukraine nicht mit am Tisch sitzt und dass über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer entschieden wird. Diese Forderung ist richtig, die teile ich auch und es gehören nicht nur die Ukrainer, sondern eigentlich auch die Europäer mit an den Tisch.
Das ist aber anscheinend so dieser einzige Punkt, wo sich Europa einigen kann. Soll Bundeswehrsoldaten, europäische Soldaten zur Friedenssicherung in der Ukraine? Noch ein kurzes Statement dazu.
Das ist die vierte Frage vor der ersten. Gerade geht es um die Frage, schaffen wir es, dass es dort eine Friedensperspektive gibt? Schaffen wir es, dass die Ukraine mit am Tisch sitzt? Was ist der Wunsch der Ukrainerinnen und Ukrainer? Und dann muss man über die Frage reden, wie kann das Ganze umgesetzt werden? Aber alleine schon, wenn wir jetzt diskutieren würden über was kommt und was leisten andere, würden wir auch genau das machen, was wir eigentlich nicht wollen, dass wir über die Köpfe der Ukraine entscheiden.
Verstehe ich, wenn Trump uns aber so vor sich hertreibt?
Wir müssen uns ja nicht treiben lassen. Es wird am Ende keine Lösung geben ohne Europa. Es wird keine Lösung geben ohne Europa und wir sollten uns nicht klein machen vor den Amerikanern.
Vielen Dank, Herr Klingbeil.
Danke. Okay.